Heute mit Sven, Gabor, Janczki. Viel Spaß!
Meine Arbeit hat sich die letzten 5 Jahre, seit wir uns das letzte Mal gehört haben, total verändert. Und das hat ein bisschen was mit Corona zu tun. In der Corona-Zeit hatten ja viele von uns die Chance, mal ein bisschen über sich nachzudenken, und ging mir auch so. Das Ergebnis von diesem Nachdenken über mich und uns hier bei To Be Ahead in dem Zukunftsforschungsinstitut ist folgendes. Wir haben bis Corona, bis 2020, 18 Jahre lang für große Unternehmen gearbeitet. Wir haben eine geniale wissenschaftliche Methode, da lege ich meine Hand dafür ins Feuer, die ist super, weil die in der Lage ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit und Präzision die nächsten 5 bis 10 Jahre zu prognostizieren. Mir ist eine Sache klar geworden in der Corona-Zeit, nämlich, dass mir das nicht reicht. Ich lebe ein tolles Leben und fahre von einem Vorstand zum nächsten und erzähle dem, wie die Zukunft wird. Alles nett. Aber viel wichtiger für mich persönlich ist es mir, dass ich Millionen von Menschen, Selbstständigen, Kleinunternehmern, irgendwann Schülern, Studenten, also Menschen eine Methode an die Hand geben kann, mit der sie jeweils den bestmöglichen nächsten Weg für sich planen können.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich hoste das hier seit 2018. Ich bin Vater von 3 Töchtern und die mischen hier kräftig mit. Meine mittlere Tochter spricht das Intro schon seit einer Weile ein und meine Gäste und Gästinnen dürfen ihr erklären, was sie so tun. Heute hat meine jüngste Tochter, die ist 5 Jahre alt, das Intro eingesprochen. Vielen Dank dafür. Und ich freue mich sehr, dass Sven Gabor Janczki wieder zurück ist. Er war schon mal hier im Podcast zu Gast. Das war ganz am Anfang. Und ich wollte natürlich wissen, was ist eingetreten? Was ist tatsächlich wahr geworden von den Zukünften, die er damals schon gesehen hat? Und wir schauen aber auch von heute aus in die Zukunft der Arbeit. Sven meldet sich regelmäßig, und das kann man auf LinkedIn sehr schön sehen, von den spannendsten Spots von Shenzhen, China aus, dann ist er wieder im Silicon Valley, dann ist er in Tel Aviv, überall dort, wo auch an neuen Themen, an neuer Technologie ja auch oft gearbeitet wird. Er hat die Kontakte zu denen, die richtig viel Geld auch reinstecken in diese Innovation, und erzählt heute im Podcast, was er glaubt, wie die Zukunft der Arbeit aussehen wird. Und wir schauen uns natürlich auch an, was er Neues in Planung hat. Die Frage, die er sich stellt, ist, wie viel Mensch verträgt die Zukunft? Und er hat jetzt auch ein ganz neues Modell entwickelt mit dem To Be Ahead Institut. Da ist er ja Gründer und Chairman. Und zwar eine Innovationsmethode, die Unternehmen schon anwenden, um eine wünschenswerte Zukunft zu gestalten. Und die ist jetzt also auch für dich und mich, sag ich mal, also für Einzelpersonen anwendbar. Was es damit auf sich hat, das erklärt er uns heute. Freue mich riesig, dass er sich die Zeit genommen hat. Und wir hören uns dann auf jeden Fall später nochmal wieder. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Sven wieder da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Gabriel, ich freue mich, dass ich wieder da bin. 5 Jahre ist es her seit dem letzten Mal. Hat lange gedauert.
Ja, wir brauchten ja neuen Gesprächsstoff, ne? Jetzt haben wir richtig viel. Ja, genau, das so war nämlich die 13. Folge im November 2019. Du als Zukunftsforscher, hast du auch nur annähernd kommen sehen, was passieren sollte in den kommenden Jahren, die jetzt danach passiert sind?
Na, interessanterweise, also ein großes Ereignis, Corona, ja, haben wir alle vor Augen seitdem. Das haben wir Zukunftsforscher jedenfalls so genau auf den Termin natürlich nicht vorhergesagt. Also es gab schon Zukunftsstudien weltweit, international, wo immer so prognostiziert wird, was sind die größten Desaster, die kommen könnten in der Welt, ja. Und da war so eine globale Pandemie immer auf Rang 1. Also Rang 1 heißt, da können potenziell die meisten Menschen sterben, ja, also so ein bisschen makaber, aber so ist das manchmal bei den Studien. Weit vor Terror und Krieg und sowas, ja, war immer die Pandemie. Aber man wusste natürlich nicht, wann es ist. Also das konnten wir nicht so präzise vorhersagen. Andere Dinge sind sehr, sehr präzise. Wir haben beispielsweise 2018, also das war kurz bevor wir das letzte Mal geredet haben, haben wir eine Studie gemacht über die Frage, wie entwickelt sich künstliche Intelligenz? Wie werden im Jahr 2025, die Studie hieß Kundendialog 2025, also wie werden Unternehmen und ihre Kunden miteinander reden und so weiter, ganz viel KI. Da ist in dieser Studie 2018 haben wir, meine Kollegen, zum ersten Mal wirklich präzise und detailliert beschrieben, wie KI aussehen wird, und zwar im Jahr 2024 und im Jahr 2025. Und was soll ich sagen, genauso ist es gekommen. Exakt, kannst du nachlesen, kann man downloaden auf unserer Webseite. Also einige Dinge, so technologische Dinge, gehen sehr gut zu prognostizieren. Andere Dinge wie Corona, da Zukunftsforscher sind ja keine Wahrsager. Ja.
Das kennen wir nur aus Hollywood. Ne? Ich erinnere mich an Filme wie Outbreak mit Dustin Hoffmann. Da gab es auch schon mal so eine Pandemie und so ein Virus, der dann irgendwie weltweit gespreadet wurde. Aber ja, auch du darfst nochmal im Licht des heutigen Tages, also 5 Jahre später, meine Einstiegsfrage beantworten. Und ich glaube, die gab es damals auch schon. Meine mittlere Tochter spricht ja das Intro ein, dieses Podcast. Das ist sozusagen der Signature Move. Und du darfst ihr mal erklären, was du so machst.
Ich prognostiziere die Zukunft. Ich sage Unternehmen und Menschen, wie in 5 Jahren ihr Leben aussieht, ihr Umfeld aussieht, ihre Branche aussieht, und im zweiten Schritt, was sie jetzt tun können, um in den nächsten 5 Jahren am stärksten zu wachsen. Also als Unternehmen mehr Geld zu verdienen, mehr Kunden zu haben, bessere Produkte und so weiter. Als Einzelperson sich einen Zukunftsplan zu machen, wie bin ich in den wesentlichen Bereichen des Lebens, also Gesundheit, Beziehungen, Geld, Finanzen, Bildung, Kompetenz und so weiter, wie habe ich mich am besten weiterentwickelt? Wir nennen das bestmögliche Zukunfts-Ich. Und dafür gibt's eine wissenschaftliche Methode. Das ist kein Science-Fiction, das denkt man sich nicht aus oder irgendwelche Visionen oder Utopien, sondern dafür gibt es wissenschaftliche Methoden. Ich leite das größte europäische Zukunftsforschungsinstitut, und in diesem Zukunftsforschungsinstitut arbeiten eben Doktorinnen und Doktoren der Zukunftsforschung. Also die haben das studiert, die haben den Doktortitel abgelegt, die wissen, worum es da geht.
Was ist das Spannende an der Zukunft?
Das Spannende an der Zukunft ist, dass wenn du sie prognostizieren kannst, wenn du weißt, wie wahrscheinlich... Wir haben keine Wahrheit, wir sind keine Wahrsager, aber wie wahrscheinlich die Zukunft abläuft, dann kannst du heute schon deine bestmögliche Position in der Zukunft bestimmen. Also ja, und das kann sein, du willst ganz viel Geld verdienen, oder das kann sein, du möchtest, was weiß ich, was zurückgeben oder ein Öko-Retreat oder was auch immer deine Version von gut ist, was du als das Beste hältst. Das kannst du heute schon planen. Wenn du heute planen kannst, wo du in 5 Jahren sein willst, dann kannst du heute den Weg dahin bestimmen. Und dann kannst du ihn, jetzt, da muss es keine großen Zufälle geben oder kein großes Glück, sondern das ist eine reine Planung, eine strategische Planung. Und das Schöne ist daran, dass du, also ich in meinem Institut, wir machen das seit 23 Jahren, wir sehen erstens, dass wir sehr gut sind in der Prognose, also dass vieles, ganz vieles von dem, was wir da prognostizieren, stimmt dann wirklich, kommt dann wirklich. Und zweitens, dass die Unternehmen, die das benutzen, einen echt großen, also Umsatz, ja, wir haben in den letzten 12 Monaten, wir haben Kunden, die haben in den letzten 12 Monaten 50% Umsatzgewinn gemacht. Warum? Weil sie sich gehalten haben an das, was da in diesen Studien steht. Und wenn du mitprägen, mitgestalten, mitbestimmen, in Anführungsstrichen, kannst, wie die Zukunft läuft, und dann siehst, wie andere damit große Erfolge haben, das gibt echt wirklich Genugtuung. Das ist eigentlich das für mich das Schönste an der Zukunft. Also für mich ist gar nicht das Voraussagen. Ich bin ja kein Wahrsager.
Ihr wettet auch ein Stück weit, oder?
Du hilfst anderen, besser zu werden. Das ist einfach nicht schön. Ja.
Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, da hast du mir auch von deinen Wanderungen erzählt. Du warst doch auf dem Kilimanjaro, ne? Mehrfach, glaube ich, ne? Ich stell's mir ein bisschen so vor, du stellst dir einfach schon vor, oben anzukommen, und überlegst dir halt, wie der Weg aussieht, um da hochzukommen, ne? Also du guckst halt rückwärts eigentlich.
Genau, du guckst rückwärts, das ist das Wichtige. Ich fange mal so an, dass sich vorzustellen, wo man dann sein wird in 5 Jahren oder oben auf dem Kilimanjaro, das ist erstens eine wahnsinnige Motivationsspritze. Ja, das ist das, was dir, wenn es auf dem Weg mal schwierig wird, was dich dabei hält, weiterzulaufen und weiter zu kämpfen oder was auch immer du da tust. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass du, wir nennen das Backcasting. Also es gibt in der Wissenschaft eine Methode, habe ich mir nicht ausgedacht, kann man studieren an Universitäten in dieser Welt, die im Prinzip so geht, dass du, wenn du weißt, wo du in 5 Jahren sein wirst, dass du dich dann als erstes fragst, was habe ich im Jahr 4 bis 4,5 bis 5 gemacht, also im letzten halben Jahr. Und wenn du das weißt, was habe ich im Jahr 4 bis 4,5, also du rechnest sozusagen Halbjahresschrittweise, rechnest du zurück. Und damit kommst du auf eine, wir nennen das Strategie. Im Prinzip ist es ein Plan. Also als erstes mache ich das, als zweites das, drittes das und so weiter. Und der ist total realistisch. Also wenn du den gehst, kannst du mit höchstmöglicher Wahrscheinlichkeit wirklich bei diesem Ziel landen. Ist viel besser, als wenn du es andersherum machst. Was bedeutet andersrum? Andersrum würde bedeuten, du fragst dich als erstes, was mache ich im nächsten halben Jahr, also in den nächsten 6 Monaten? Und dann darauf. Also du rechnest von jetzt aus der Gegenwart in die Zukunft. Da kommst du mit hoher Wahrscheinlichkeit niemals bei deinem bestmöglichen Zukunfts-Ich an, sondern du musst es anders machen. Du musst dieses zurückrechnen. Und ehrlich gesagt, dieses Zurückrechnen, es gibt viele in der Welt tolle, innovative Unternehmen, die das machen, ja, die mit so einem Zukunftsbild anfangen und dann eben ihren Weg zurückrechnen. Bei den deutschen Unternehmen ist das leider nicht so wirklich verbreitet. Die deutschen Unternehmen sind irgendwie Weltmeister im, ich analysiere mal die Gegenwart, frage mich, wo habe ich Stärken, wo habe ich Schwächen, und dann optimiere ich ein kleines bisschen an meinen Stärken und an meinen Schwächen. Mhm. Und damit kommst du aber niemals bei deiner bestmöglichen Zukunft raus, sondern immer nur bei einer ein bisschen besseren.
Darüber schreibst du ja auch viel auf LinkedIn, auch immer so alarmierend, appellierend, Leute, wir müssen uns da ins Zeug legen, denn du bist ja international auch viel unterwegs, sprichst mit denjenigen, die Zukunft heute auch gestalten, die an den Trends dran sind. Jetzt hat sich natürlich auch die Arbeitswelt enorm verändert in den letzten Jahren durch die Pandemie, durch die Digitalisierung, durch gesellschaftliche Trends. Was von den Dingen, die zuletzt passiert sind, hat dich überrascht?
Also was mich wirklich überrascht hat, ist, was heißt überrascht? Also es stand schon in unseren Studien, also pass auf, ich sag dir, was das größte, das prägende Thema für mich ist. Das prägende Thema ist, dass nach dieser Pandemie die ganz viele Menschen gesagt haben, Homeoffice sei die Zukunft. Remote-Arbeit sei die Zukunft. Das ist nicht so, dass das nicht, also wir haben das schon 2014, also lange vor der, über 5 Jahre vor der Pandemie in unseren Studien gehabt, dass natürlich die Menschen flexibler werden, dass sie mobil arbeiten, mal da arbeiten. Das ist jetzt nicht, das hat jetzt mit der Pandemie gar nichts zu tun. Mhm. Aber durch diese Pandemie ist eine Idee, eine Ideologie vielleicht schon entstanden, dass die Menschen sagen, Zukunft sei Homeoffice und Remote-Arbeit. Und wenn du Und das ist das, was mich überrascht, dass die Leute aus meiner Sicht dann so,
festgelegt sind.
So unreflektiert, ja. Weil wenn du nüchtern drauf schaust, also wie wir zu Wissenschaftler das versuchen, dann kommst du ganz schnell zu der Aussage, dass das, was die allermeisten Menschen die da in ihrem Homeoffice sitzen, alleine an ihrem Schreibtisch oder Küchentisch oder wo auch immer sie da sitzen, was die Tätigkeiten, die da alleine im Homeoffice machen, das sind genau die Tätigkeiten, die KI als erstes übernehmen wird in den nächsten Jahren. Ja, das heißt, provokant gesagt, wenn du heute die Entscheidung triffst, du setzt dich irgendwie da in dein Homeoffice und machst da irgendwelche, was weiß ich, Texte,
Podcasts
und Nummern von und so weiter, ja, dann triffst du selber die Entscheidung, dass du quasi dich oder das, was du da heute machst, irgendwie überflüssig machst oder dass KI dich überflüssig macht, so rum. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe überhaupt nichts gegen Homeoffice. Ich bin auch manchmal selber im Homeoffice, ne? Aber dass die Menschen so viele so unreflektiert aus meiner Sicht dann irgendwie so dieses Homeoffice feiern, das hat mich echt ein bisschen überrascht.
Genau, und jetzt gibt's ja fast wieder diese Back-to-Office-Bewegung. Bei Amazon haben wir es gesehen, die dann 5 Tage gesagt haben, andere Unternehmen auch. Was glaubst du, wo wird da die Reise hingehen? Diese Diskussion Remote, Hybrid, Office, Homeoffice, das ist ja eine Diskussion, die wir schon seit Jahren jetzt führen, seit 2020 eigentlich. Und dann gibt's immer diese Strömung. Was glaubst du, wo geht die Reise dahin?
Naja, also erstens, lass mich 2 Sachen dazu sagen. Erstens, es ist nicht zufällig, dass die großen Technologieunternehmen dieser Welt diese Back-to-Office-Geschichte einführen. Also die Teslas.
Ja, Tesla zumindest nicht.
Und so weiter und so fort. Warum ist das kein Zufall? Weil die sich eben, wie soll ich sagen, relativ gut auskennen mit Technologie. Und das, was ich gerade gesagt habe, dass diese Tätigkeiten von KI demnächst übernommen werden, das wissen die. Also das oder sie ahnen es, sie haben es intuitiv sozusagen. Die wissen, dass der wirkliche Wert von Menschen, also von menschlicher Arbeit, nicht darin besteht, irgendwo alleine an einem Tisch zu sitzen und irgendwelche Texte zu befüllen, sondern der wirkliche Wert von menschlicher Wertschöpfung sozusagen liegt darin, sich mit anderen Menschen zu treffen, sich gegenseitig zu inspirieren, sich Energie zu
geben, ne?
Motivieren und so weiter. Und dafür musst du dich treffen. Und deshalb holen die Leute wieder zurück. Ja, also das aus meiner Sicht ist das ein ganz ganz sinnvoller Weg. Und jetzt deine Frage, wo läuft das hin?
Ja, genau, spielen die Leute da mit, ist ja auch eine Frage, ne?
Ja.
Werden wir sehen.
Also naja, spätestens wenn das, was du da tust, von KI ersetzt wird, musst du mitspielen. Ja, dann wirst du nicht mehr gefragt quasi. Aber also aus meiner Sicht läuft es genau dahin, wo wir es, also wir bei der Zukunftsforscher hier, schon 2014, wir haben eine große Studie über den wir haben das damals genannt, die, wie hieß denn das, die Personalstrategien der Vollbeschäftigungsära oder so ungefähr, ja, 2014, damals für das größte deutsche Technologieunternehmen gemacht, ich will jetzt den Namen nicht, will keine Werbung machen, aber die haben damals die Studie beauftragt bei uns. Und dort haben wir damals beschrieben, dass die Arbeit flexibel wird, dass der Hauptteil schon im Büro stattfindet, Mensch zu Mensch, Interaktion und so weiter, dass aber es völlig normal ist, also in Zukunft völlig normal ist, dass Menschen sich entscheiden, mal eben nicht ins Büro zu kommen, mal in irgendeinem, wir haben damals von so Coworking Spaces, die waren auch noch nicht so verbreitet, wie sie heute sind, ja, also von Coworking Spaces geschrieben, die es dort, also eigentlich an vielen Stellen gibt und wo du halt den langen Weg in die Innenstadt, ins Office vielleicht nicht mehr machst, sondern eben nur in den nächstgelegenen Coworking Space und dich dann zusammenschaltest und so weiter. Also das ist ja keine Corona-Erfindung, das ist ja schon lange vorher Trend gewesen. Ich glaube, zu dieser relativ reflektierten oder balancierten Prognose geht's einfach wieder zurück. Hauptteil ist schon im Büro, aber es macht nichts, wenn du ein, zwei Tage mal, aber es ist eben keine Regel. Also es gibt nicht die Regel, ich darf zwei Tage zu Hause sein, sondern es muss Sinn machen. Ja, es muss ja. Wenn eben ein Tag dort besser ist, na, dann bist du halt dort.
New Work Chat Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von Open Up, meinem Partner. Vielen Dank für die Unterstützung. Nur so wird der Podcast überhaupt möglich, denn ihr könnt euch vorstellen, das ist weit mehr als ein Hobby. So ist es mal gestartet. Mittlerweile ist es ein ernstzunehmendes Projekt für mich. Ich stecke da viel Zeit und Liebe rein und auch natürlich Kosten. Und Open Up ermöglicht mir, diesen Podcast hier Woche für Woche zu realisieren. Worum geht's bei Open Up? Es geht darum, eure Unternehmen gesünder zu machen. Das heißt, ihr könnt mit Open Up, mit dieser Plattform euren Mitarbeitenden ein Angebot machen für mentales Wohlbefinden und mentale Gesundheit. Tatsächlich sprechen die wenigsten darüber, machen das mit sich aus, aber die mentale Belastung steigt gleichzeitig, sehen wir. Und hier können wir also mit Open Up eine Plattform anbieten, auf der man sich weiterbilden kann zu diesen unterschiedlichsten Themen, angefangen von Stress bis hin zu der Frage, wie gehe ich eigentlich auch mit der ganzen Thematik Arbeit und Familie und diesem Spagat um. Das beschäftigt mich zum Beispiel als Familienvater oft. Ich habe die Möglichkeit, an Sessions teilzunehmen. Ich kann mit PsychologInnen sprechen. Schaut euch das unbedingt mal an auf openup.de/Unternehmen. Natürlich auch direkt als Link für euch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ja. Nimm uns doch mal mit in deine Reisen. Man sieht das ja auf LinkedIn oft. Du nimmst uns dann ja auch mit und teilst das in Videos, die du gerne drehst. Du bist in Asien, du bist in den USA. Was passiert eigentlich auf anderen Kontinenten? Bist du auch in Afrika? Da wird so wenig drüber berichtet zum Beispiel.
Tatsächlich in Afrika war ich lange nicht. Also seit Corona nicht mehr. Ich bin aber relativ häufig inzwischen im arabischen Raum, also so Abu Dhabi, Dubai, Riyadh, also Saudi-Arabien, weil das die, also ich sag mal, Silicon Valley sowieso, China, ja. Shenzhen, Shanghai auf jeden Fall, Tel Aviv, da ist gerade Krieg und so, aber trotzdem pulsierende Technologiewelt sozusagen und der arabische Raum. Das sind eigentlich so die vier Bereiche in der Welt, wo gerade technologisch es richtig vorangeht. Und wenn ich sage, es geht technologisch voran, dann hat das eigentlich nur mittelbar mit Technologie zu tun, sondern hauptsächlich hat es was damit zu tun, dass Gebiete sind, wo sich Menschen ansammeln, von anderen Orten dahin kommen,
so magnetisch,
warum? Ne? Weil sie wissen, dass dort gerade so eine Dynamik herrscht und dort man für sich und für seine Familie, für seine Kinder quasi sich ein besseres Leben bauen kann. Also was wir so als die Tellerwäscher, vom Tellerwäscher zur Millionärkarriere sozusagen, das geht gerade an diesen Orten. Und warum geht das gerade an diese Orten? Weil da viele Menschen mit gleichem Mindset zusammen sind, die eben alle das wollen, die sich gegenseitig da pushen, weil diese Orte diejenigen sind, die in der Welt am meisten Technologie zulassen. Und es ist nun mal so, es ist nach wie vor so, dass das stärkste Wachstum, auch persönlich, finanziell, was Menschen haben können, ist, wenn sie sich verbinden mit einer neuen, modernen Technologie, die üblicherweise, wenn sie entsteht, also Technologie geht immer in so einer S-Kurve, ja. Es geht langsam los, dann geht's steil nach oben und dann gibt's so ein Plateau. Und wenn du dieses steil nach oben erwischst, wenn du da mitmachst, wenn du da angestellt bist bei einem Unternehmen oder vielleicht selber eins gegründet hast, dann geht's halt auch in deinem Leben und in deinen Finanzen und in deiner Familie und bei deinen Kindern steil nach oben. Und genau das passiert gerade an diesen Stellen der Welt. Und das ist natürlich für einen Zukunftsforscher, der wissen will, der die Trends erkennen will, der die Trends prognostiziert, also vorhersagen will. Das sind natürlich die Orte, wo du sein musst.
Und die Orte verbindet ja, dass da auch viel Geld reingepumpt wird, auch von staatlicher Seite. Das erleben wir hier so nicht, ne? In der Dimension.
Ja, das stimmt. Wobei ich glaube, der größte Unterschied zwischen diesen Regionen, von denen ich gerade geredet habe, und Deutschland ist gar nicht das Geld. Also ich meine, wir Deutschen, wir haben viel Geld. Ja, unser Staat hat viel Geld und er gibt viel Geld aus. Der gibt im Augenblick weniger Geld für Innovation und Technologie aus als für Soziales, sage ich mal. Gut, aber das ist eine politische Diskussion. Aber der Hauptunterschied ist wirklich, jedenfalls ist das meine Sicht, dass du dort Menschen zusammen hast, den meisten von denen nicht gut geht. Also denen geht's viel schlechter als uns. Ja, die haben weniger Geld, die haben weniger Bildung, die haben von allem weniger, aber die wissen, dass sie an diesen Orten zusammenkommen und dort die Chance haben, richtig hart zu arbeiten, viel zu arbeiten, auch natürlich Geld. Ja, da wird natürlich Geld reingefunden und die haben dort die Chance, relativ schnell in relativ kurzer Zeit sich ihr eigenes Leben und das Leben ihrer Familie zu verbessern. Und genau dieses Mindset sozusagen, dass es sich total lohnt und man für seine Kinder ein besseres Leben baut sozusagen. Dieses Mindset ist eigentlich das, was es hier nicht gibt in Deutschland. Das ist der größte Unterschied.
Ja? Also der Ehrgeiz kommt aus dem Hunger, etwas zu schaffen, ne? Aus dem Wunsch, das zu verbessern. Im Silicon Valley wiederum geht es den Leuten ja noch ganz gut, glaube ich. Da hat sich aber durch die generative KI jetzt nochmal viel verändert, ne?
Naja, du, das darf man nicht unterschätzen. Also im Silicon Valley gibt's ja kaum Menschen, die im Silicon Valley geboren wird. Ja? Das Silicon Valley wird ja getrieben durch Einwanderer aus aller Welt, ganz viel aus Asien, Indien und so weiter, denen es zu Hause dreckig geht. Also wenn sie dann dort sind und dort irgendwie 3 Jahre, 4 Jahre gearbeitet haben, dann geht's ihnen gut. Aber erstmal kommen die dahin, weil es ihnen dreckig geht. Und weil sie wissen, Mensch, wenn ich dort irgendwie Fuß fassen kann, also meistens kommen die ja mit einem Touristenvisum, ja, 3 Monate irgendwie Touristenvisum, dann müssen sie eigentlich weg. Aber wenn du innerhalb dieser 3 Monate eine Festanstellung bei irgendeinem dieser Unternehmen da kriegst, dann darfst du bleiben. Dann kriegst du eine Aufenthaltsgenehmigung und kannst sozusagen teilhaben an diesem Aufstieg, an diesem Wachstum, was da passiert. Und naja, wenn du dann 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre lang teilgehabt hast, dann geht's dir natürlich gut. Aber erst
nur die Miete noch zwischendurch zahlen, die ja dort immens ist, ne?
Ja, das stimmt. Wobei, also die ist immens, die ist riesig in San Francisco und im Silicon Valley, dann im Bay Area und so. Aber ich meine, die Löhne sind natürlich auch horrend, ja. Also da fängst du als Programmierer nicht unter 100.000 an. Das ist also Anfang. Das ist jetzt nicht das Ende, der Anfang. Ja? Und ja, also das ist so ein bisschen natürlich eine andere Arbeit. Das ist
ja.
Wenn wir davon reden, dass Deutschland in einen Vollbeschäftigungsarbeitsmarkt kommt oder inzwischen gekommen ist, Ja, und das geht ja noch 10 Jahre weiter in Deutschland. Das Silicon Valley ist seit ungefähr 25 Jahren in einem Vollbeschäftigungsarbeitsmarkt. Und wenn du dort anschaust, wie das da funktioniert, ja, die Löhne wahnsinnig gestiegen, aber natürlich auch die Mieten und so weiter, dann siehst du, was die Folge eines Vollbeschäftigungsarbeitsmarktes ist, nämlich genau das. Wir reden über Marktmechanismen. Das ist jetzt nicht, dass irgendwer ausgedacht hat oder dass das zufällig passiert ist, sondern das ist das Ergebnis aus Angebot und Nachfrage. Und wenn wir in Deutschland 10 Jahre oder 15 Jahre so einen Vollbeschäftigungsarbeitsmarkt gehabt haben, also sagen wir mal in 10 Jahren, 2035, dann wird es bei uns in ähnliche Richtung gehen. Ob es ganz so extrem ist, weiß ich nicht genau, aber in ähnliche Richtung wird das gehen.
Also ist die Frage am Ende des Tages, was können wir von den anderen lernen? Ja, damit wir uns auch weiterentwickeln in Deutschland. Wir wollen jetzt ja gar nicht ins Gebäsche kommen, sondern wir wollen ja auf dem aufbauen, was erreicht wurde. Nur wir müssen eben weitermachen und uns wahrscheinlich anders aufstellen. Nur wie soll das gelingen? Was glaubst du, werden da die großen Stellhebel sein? Erwartest du da von der Politik große Impulse? Oder, also jemand wie Tim Höttges hat sich jetzt kürzlich auch nochmal geäußert, wir sind gut, wir können das. Ja, klar. Also positive Narrative brauchen wir mit Sicherheit, aber wir müssen ja irgendwie so ein bisschen aus dieser Haltung herauskommen, dass wir die Dinge optimieren, sondern wir müssen sie ja teilweise komplett hinterfragen. Ne?
Ja, also Tim Höttges, das hat gut reden. Den meisten Gewinn seiner Telekom, den macht der USA. Also nein, aber ich mag Tim Höttges sehr. Der bringt Dinge sehr, sehr klar auf den
sehr
Punkt.
Sehr positiv.
Ja, ich bin da sehr ganz ähnlich gestimmt. Also ich glaube, und auch das ist ganz ähnlich wie, glaube ich, wie die großen Tim und die anderen Technologieleute. Ich habe die große Hoffnung, dass wir in Deutschland wieder erkennen, dass Technologie, neue Technologien, der wichtigste und stärkste Treiber für Zukunftsentwicklungen sind. Wenn du dich verbindest mit neuen Technologien, die am Anfang vielleicht ein bisschen komisch erscheinen, ja, aber dann eben zur Grundlage von ganzen Branchen oder auch vielen Branchen werden, Stichwort Quantencomputer, Stichwort Genetik, Stichwort Kernfusion, ja, bitte nicht in den falschen Hals bekommen, Kernfusion hat nichts mit Radioaktivität zu tun, da hast du zwei Laser, die schießen Atome aufeinander, Wasserstoff und Borium, nichts Radioaktives dabei, da durch den Druck verschmelzen die, es entsteht Energie. Also kurz gesagt, das sind so die wesentlichen Zukunftstechnologien. Und wir Deutschen waren mal wahnsinnig gut da drin. Ja, also unsere Großelterngeneration so nach dem Krieg. Wie hat die das Wirtschaftswunder gebaut? Die hat das Wirtschaftswunder so gebaut, also alles war kaputt. Ihnen war klar, den Kindern soll es mal besser gehen. Wir müssen viel arbeiten. Und dann, was haben sie gemacht? Sie haben eine moderne Technologie genommen. Das war damals der Verbrennungsmotor. Haben hart gearbeitet, Geld natürlich rein, da die Amerikaner haben ein bisschen was dazugegeben, ja, beim Geld. Und die Politik hat die Regulierung runtergemacht, hat die Infrastruktur kostenlos bereitgestellt, Autobahnen. Also das hat der Falsche gemacht, da redet man nicht so gern drüber, aber es war trotzdem da. Und das ist die Gemengelage, ja. Also die Gemengelage ist, du nimmst eine moderne Technologie, arbeitest hart, die Politik macht die Regulierung, die Regularien ein bisschen runter, kostenlose Infrastruktur und daraus entsteht Wirtschaftswunder. Und unsere Großeltern wussten genau, wie das geht und inzwischen machen jetzt gerade die Amerikaner und die Chinesen und teilweise die Araber machen genau das, was meine Großeltern gemacht haben, nur eben nicht mehr mit dem Verbrennungsmotor, der ist jetzt halt keine moderne Technologie mehr, sondern Elektromotor, künstliche Intelligenz und so weiter. Und zurück zu einer Frage. Ich hoffe sehr, dass wir Deutschen verstehen oder wieder uns rückbesinnen darauf, dass Technologien es sind, die die Welt nach vorn treiben, die Wohlstand in diese Welt bringen. Und natürlich ist das eine politische Frage, ja klar, logisch, aber nicht nur. Also ich meine, ja, wir haben im Augenblick in der Politik jetzt keine Technologiefreundlichkeit, sondern ich würde fast sagen Technologiefeindlichkeit an vielen Stellen. Aber die Politik, die ist ja, die Politiker, die da in Berlin gerade sind, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, die haben wir ja gewählt.
Sie
ja?
repräsentieren viele, ne, die auch so denken.
So ist das, genau. Und ja. Ich habe die Hoffnung, ich sage das ganz, ganz bewusst sehr, wie soll ich sagen, sehr schwach. Ja, ich will das nicht als Prognose sagen. Ich weiß es nicht, ob das wirklich so kommt, aber ich habe die große Hoffnung, dass wir Deutschen wieder verstehen, dass das die Welt nach vorne treibt. Und ich habe deshalb die Hoffnung, weil immer, wenn ich irgendwelche Vorträge halte oder irgendwie mit anderen Menschen darüber rede, in Unternehmen oder wo auch immer ich das tue, und dann erzähle ich so eine Stunde lang, was da in der Welt so passiert und warum, dann kriege ich total viel Zustimmung, da kriege ich total viel Zuspruch. Und dann, wir müssen voran. Nun kann ich nicht mit jedem reden von den 80 Millionen hier, aber wenn man ernsthaft drüber redet, dann spüre ich eigentlich bei allen, dass sie verstehen und dass sie nach vorn gehen wollen. Und warum soll das dann nicht gehen? Ja, es muss nur jemand mal in der Politik in diese Richtung gehen.
Wie schätzt du dann auch die Rolle der KI in Europa ein? Also da gab es ja dann so ein paar Player, die sich in den letzten Jahren aufgetan haben in Deutschland. Jetzt gibt es einen spannenden Campus, der in Heilbronn entsteht. Wir haben in Frankreich Mistral und noch andere. Wie bedeutsam sind diese Player im internationalen Kontext?
Unbedeutend. Also kannst du ein Wort sagen, die spielen keine Rolle. Heidelberg, Schwarzgruppe, Aleph Alpha, ist ja gut, dass da was passiert. Aber im internationalen Kontext, also wenn du dir anschaust, was die OpenAIs machen, was die Perplexities machen, was die U.coms machen in Kalifornien.
Was Google macht, ne?
Was Google macht natürlich, ja, wie viel Geld die haben, wie viel die investieren, denn ist es völlig unvergleichbar. Ja, also ja, unsere Medien, also unsere Zeitung, die mögen natürlich diese deutsche Geschichte und jubeln ein bisschen hoch, aber es ist wirklich nicht zu vergleichen. Und ich war vor 4 Wochen in China. Ich war eine Woche in Shanghai, in Shenzhen, und habe unter anderem Huawei besucht. Mhm. Huawei ist ja so ein bisschen in Ungnade gefallen, so in der westlichen Welt. Ich weiß gar nicht, ob das political correct ist, da die zu besuchen. Ich habe es einfach gemacht. Wollte mal sehen, was die so inzwischen machen.
Geht ja auch so als Staatskonzern, ne?
Ja, na klar, logisch. Also
wie eigentlich alle dort.
Alle großen chinesischen Unternehmen haben irgendwie mit dem Staat zu tun. Das ist dort halt so.
Samsung auch, genau.
Aber trotzdem ist es wichtig, sich mal anzuschauen, was die eigentlich tun und wie die denken und so weiter. Also habe ich das gemacht, habe die besucht, und da wird dir irre Geschichten. Ich kann, wenn du willst, noch ein bisschen erzählen, aber ja, zumindest mal eine. Da wird dir als erstes präsentiert, kommst in so einen großen Raum und da geht's um KI und bla bla bla. Und dann erzählen die dir, wir haben sogenannte Industry Models gebaut. Also KI-Modelle, riesige, große, vortrainierte KI-Modelle für jeweils eine Branche. Da gibt's also ein Industry Model für die Finanzindustrie, das ist das, wo du herkommst, ja. Mhm. Dann gibt's ein Industry Model für die Bauindustrie und eins für den Handel und eins für Häfen und so weiter und so fort. Da hast du irgendwie 20, 25 Industry Models, vortrainierte. Und die sagen, wir bieten das halt den Unternehmen an. Dann stöpselst du dich quasi in Anführungsstrichen als Unternehmen an diese Schnittstellen dieses vortrainierten KI-Models an. Dann funktioniert's viel effektiver und so weiter. Warum erzähle ich das? Bitte nicht falsch verstehen. In dieser globalen politischen Lage, in der wir sind, werden wir Deutschen und die deutschen Unternehmen jetzt keine chinesischen KI-Models benutzen. Aber was man dort sieht, ist das, was in 2 Jahren auch bei uns landet, und zwar von den Amerikanern. Ja, also von den Microsofts und Googles und wie sie alle heißen. Heißt im Klartext, also, du hast gefragt nach KI und was sind so die nächsten Schritte. Der nächste Schritt sind Branchenmodelle, KI-Modelle, Industry Models. Der übernächste Schritt sind humanoide Roboter, also Roboter mit Händen und Füßen, die siehst du in Kalifornien, die siehst du in China. Der einzige Unterschied ist der Preis. Die Tesla-Leute sagen, das Ding wird nächstes Jahr verkauft an andere Unternehmen, kostet 30.000 US-Dollar. Chinesen sagen, wird nächstes Jahr verkauft, kostet 10.000 US-Dollar. Und deine Frage nach der Rolle Europas? Ich bin mal ehrlich, ja, ich nehme mal kein Blatt vor den Mund.
Wir gucken ja immer erstmal, dass wir da so ein bisschen Sicherheit reinkriegen, obwohl das natürlich nie was wird mit dem AI-Act, den es dann gab. Versucht man ja, die Risiken in irgendeiner Form zu bewerten, ne?
Es kann nichts werden. Das kann nicht. Also dass ich das so klar sage. Das Grundprinzip des AI-Acts, des europäischen Datenschutzgedankens. Eines der Grundprinzipien ist, dass du darfst Daten speichern, aber nur, wenn du sagen kannst, erklären kannst, wofür. Mhm. So. Die Entwicklung von KI basiert aber darauf, dass du einem KI-Model einen riesigen Datentopf zur Verfügung stellst mit ganz, 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 ganz vielen Daten, von denen du nicht weißt, wofür. Du hast keine Ahnung, wofür. Dafür gibt's ja die KI. Dann springt die KI da rein in den Datentopf, selbstlernende KI, ja, neuronale Netze. Die springen da rein, die machen da Simulationen drin, die erkennen Muster und die, also in der KI-Sprache nennt man das Reasoning. Die geben dem bisher nicht Bekannten eine Bedeutung. So. Wenn du aber dir es verbietest, Daten zu sammeln, zu speichern, von denen du heute noch nicht weißt, wofür sie morgen da sind, dann hast du keine Chance, KI zu entwickeln. Dann hast du keine Chance, diese großen Datentöpfe. Also kurz gesagt, unser Grundprinzip des Umgangs mit Daten macht es uns unmöglich, KI, wirklich Akteure zu haben, die in diesem weltweiten KI-Spiel mitspielen. Und ich sage das ganz nüchtern, ja, ich lebe hier in Europa, ich lebe in Deutschland, ich finde ganz viele Dinge in unserem Umgang mit Daten, mit Datenschutz, mit Privatsphäre, finde ich super gut. Wir müssen nur wissen, dass sie verhindern, dass wir KI-Akteure bekommen. Sie verhindern nicht, dass wir KI nutzen. Sie verhindern nur, dass diese Akteure bei uns entstehen. Wir werden das selbstverständlich nutzen. Nur das Geld wird dann in USA verdient.
Was glaubst du, welchen Effekt kann KI auch auf unsere Klimathematik haben? Also die Hoffnung ist ja, dass wir da Fortschritte machen und auch neue Lösungen entwickeln, die uns in irgendeiner Form helfen, das Ganze noch aufzuhalten. Was siehst du da?
Also diejenigen Menschen, Entwickler, Unternehmer, Technologieunternehmen, mit denen wir reden, wo wir Zukunftsforscher Interviews mitmachen und dann eben unsere Prognosen rausziehen, weltweit. Die sind sich alle völlig darüber einig, und das ist das ganz klare Selbstbild von denen, dass sie die Technologie entwickeln, die wirklich die großen Menschheitsprobleme löst. Ja? Also die glauben alle, sie sind noch nicht da, aber sie glauben alle, dass KI tatsächlich dazu beitragen wird, also eine Intelligenz, die über das menschliche Limit hinausgeht, dazu beitragen wird, signifikant dazu beitragen wird, wirklich das Klimaproblem zu lösen. Ich persönlich, also das glauben die. Ich persönlich bin ähnlicher Meinung, aber...
Das ist ja schon so ein Moonshot-Thinking, ne? Also wir schauen schon so weit, noch weiter, als wir es uns fast vorstellen können.
So ist es. Ich glaube persönlich, dass man das zu der heutigen KI, um dahin zu kommen, noch etwas dazukommen muss, nämlich Quantencomputer. Quantencomputer sind Maschinen, die können das, was heutige Computer, heutige KI nicht kann, nämlich wirklich komplexe Dinge. Also, was sind komplexe Dinge? Dinge mit 100 Millionen von Variablen, ja? Die kannst du heute mit KI nicht berechnen, nicht vernünftig prognostizieren. Quantencomputer können das mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und ich bin so ein bisschen in diesem Quantencomputer-Ding drin, weil eines unserer Unternehmen, also wir haben hier nicht nur so ein Zukunftsforschungsinstitut, sondern drumherum haben sich 35 Unternehmen entwickelt, so kleine Startups, inzwischen sind sie größer geworden. Eines davon baut gerade die ersten zwei skalierbaren Ionenfallen-Quantencomputer, so heißt das Zeug, in Hamburg auf. Haben von der Bundesregierung großen Auftrag bekommen. Bis 2026 stehen diese Dinger da. Also dann sind die noch ein bisschen teuer. Lass mal noch 2-3 Jahre ins Land gehen. Sagen wir mal ungefähr 2030 sind die wirklich nutzbar. Und dann mit diesen Dingern plus KI, also Quantencomputer plus KI, dann kannst du wirklich komplexe Dinge wie Klima, wie Wetter, also all dieses Zeug berechnen, prognostizieren und entsprechend auch darauf reagieren. Unterm Strich sind die allermeisten, mit denen, also die Technologieleute in der Welt, mit denen wir reden, überzeugt davon, dass die Klimaprobleme, die wir haben, etwa um das Jahr 2040 bis 45 durch Technologie gelöst werden können. Durch Quantencomputer, durch KI, durch Kernfusion, die genug Energie, also 2040 ist im Augenblick die Prognose, dass die Welt zum ersten Mal mehr Energie zur Verfügung hat durch Kernfusion, als sie verbrauchen kann. Ja, bei einem bis dahin sich verdreifacht habenden Weltenergiebedarf. Diese Technologien zusammen, eine alleine nutzt nichts, aber diese Technologien zusammen, glauben ganz viele von den Technologen sind in der Lage, bis 2040, 45 die Probleme zu lösen. Heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie die Hände in den Schoß legen können, sondern wir müssen viel tun, um die Zeit bis 40, 45 zu überbrücken, ja. Insofern ist da keine heutige Bemühung um regenerative Energien umsonst, aber die wirkliche Lösung, also das wirkliche dass wir es steuern können, dass wir es in die Hand bekommen, diese Klimafrage. Da müssen wir wahrscheinlich noch bis 2040, 45 drauf warten.
Und wichtig wird natürlich auch zu sehen, wie sich die politische Landschaft entwickelt. Auch da wird KI ja schon eingesetzt, auch im Kontext Manipulation. Wir sind jetzt in Wahlkämpfen drin, nicht nur in den USA, sondern auch in vielen anderen Ländern in diesem Jahr. Und da sind wir natürlich auch nochmal bei den Risiken. Also wie können wir denn überhaupt noch erkennen, was echt ist in der Zukunft?
Naja, also erstmal, lass mich zwei Sachen dazu sagen. Manipulation ist ja nichts Neues. Also KI hat ja nicht Manipulation erfunden oder sowas, sondern manipuliert wird, seit es Wahlkampf, seit es Marketing gibt. Ja, das ist ja alles der Versuch, sozusagen andere Menschen zu beeinflussen. Das ist schon immer. Allerdings hatte man bisher Mittel und Tools zur Verfügung für diese Manipulation, die der Mensch, wenn er genau hingeschaut hat, erkennen konnte. Ja, also viele haben auch nicht genau hingeschaut, die haben das auch früher nicht erkannt, aber wenn du genau hingeschaut hast, bisschen reflektiert hast, konntest du das mit den menschlichen Sinnen, also mit deinen Augen, mit deinen Ohren und deinem Hirn, konntest du das erkennen, dass da manipuliert wird, und dann konntest du da irgendwie reflektiert damit umgehen. So, was jetzt passiert, ist also nicht, dass Manipulation erfunden wird, sondern einfach nur, dass die Mechanik, die Tools, die Werkzeuge sich verändern, und zwar so verändern, dass du sie mit dem, was du bisher hast, an Sinnen, an Augen, an Ohren, an was auch immer, Tasten, Sinn, dass du das viele Dinge nicht mehr erkennen kannst. Also einige ja, aber andere nicht.
Zum Beispiel, wenn ich kurz einhaken darf, jetzt gab es dieses Video, Barack Obama im Wahlkampf rappt Eminem. Ich war mir sicher, das Ding ist ein KI-Video. Also ich hätte drauf gewettet. Es war aber echt.
Ja. Also das geht so rum und so rum, natürlich. Ja. Ja. Das ist nicht, also kurz, das ist super, das ist ein bestes Beispiel dafür, du kannst mit deinen Augen einfach den Unterschied nicht mehr sehen.
Die Stimme ist perfekt, genau.
Ja, Stimme mit den Ohren kannst du es nicht mehr hören. So. Also, was brauchen wir dafür? Wir brauchen neue Tools, neue Sinne sozusagen. Ja? Ja. Und weil das jetzt schwierig ist für die Evolution, dem menschlichen Körper jetzt so ganz schnell irgendwelche neuen Sinne zu geben, werden wir dafür technologische Tools benutzen. Also natürlich kann man KI-Manipulation erkennen, aber nur durch KI, durch KI-Tools. Und das Einzige, was wir, also ich versuche das sehr nüchtern zu sehen. Ich sehe das jetzt nicht, um Gottes Willen, die Welt bricht zusammen und keiner weiß mehr, was wahr und falsch ist oder so, sondern nee, wir müssen halt lernen, wir müssen uns eine Kompetenz aneignen, die richtigen Tools zu benutzen, um nach wie vor eine Abwägung zu treffen. Ist das jetzt, hat das eine Wahrscheinlichkeit, korrekt zu sein, oder hat es eine höhere Wahrscheinlichkeit, nicht korrekt zu sein? Ja?
Dann haben wir aber das nächste menschliche Problem, dass Menschen auch dazu tendieren, Dinge zu glauben, die ihnen plausibel erscheinen. Ne? Ob das nachher wahr ist oder nicht, ist ja manchmal die andere Frage.
Ja, aber das ist ja sozusagen der Politik immanent. Also es gibt ja kein richtig und kein falsch in der Politik. Ja, die einen glauben, linksrum ist richtig, die anderen glauben, rechtsrum ist richtig. Das ist nun mal so. Also da habe ich jetzt auch gar nichts, also da kann man, glaube ich, gar nichts dagegen haben. Die Menschen sind Menschen. Wir sind keine vorprogrammierten Roboter, wir sind keine auf Wahrheit geeichte Maschine, sondern wir sind emotional getrieben. Wir sind getrieben durch unsere Triebe, durch unsere Emotionen, durch unsere Gefühle, durch Angst, Schmerz, was weiß ich, Hoffnung, Liebe und so weiter. Und es ist gut so. Also ich bin da froh darüber, ja. Und ich bin auch froh darüber, dass die einen irgendwie rechts wählen, die anderen links wählen und die Dritten in der Mitte wählen. Ich finde das super gut. Ja. Ja? Ich bin nicht jemand, der sagt, Mensch, es gibt nur die eine Wahrheit und die müssen wir erkennen.
Wir brauchen den Diskurs, ne? Das glaube ich auch.
Augenblick ein bisschen daran, dass wir alle nach der einen Wahrheit suchen, die es einfach nicht gibt.
Ja. Ja. Das Business Punk Magazin hatte kürzlich den Titel Say God to Me. Es ging um Longevity, Langlebigkeit, auch ein großes Thema, mit dem sich im Silicon Valley unter anderem beschäftigt wird. Da wird auch viel Geld investiert, unter anderem auch von Mark Zuckerberg war zu lesen. Brian Johnson ist ja so ein berühmtes Beispiel, der ja extrem viel Geld dafür ausgibt, um daran zu forschen, dass er möglichst lange lebt. Und er sagt ja, das werden wir bald alle können. Da wird viel Geld auch reingesteckt, da ist auch viel wirtschaftliches Interesse natürlich dran. Wie beobachtet ihr dieses Thema und was kannst du dir da vorstellen?
Du, wir beobachten das schon ewig lange. Ich kenne sehr gut die rechte Hand von Brian Johnson, der heißt Randall Koenig, der Chief Scientist von Kernel. Kernel ist einer der Companies von Brian Johnson. Und das ist ein Hirnforscher, der war schon ganz oft auf unseren Zukunftskongressen und also ein ganz, ganz toller Typ. Und wenn du mit dem redest, dann ist der völlig überzeugt, dass in der Lebensspanne unserer Kinder, also sagen wir mal in den nächsten 100 Jahren, ja, das ist lange Zeit, ist klar, aber das ist die Lebensspanne unserer Kinder, dass in dieser Zeit tatsächlich Unsterblichkeit entsteht. Und jetzt gibt's zwei Arten, also die Menschen, die sowas denken, die an sowas arbeiten, die streiten sich im Prinzip über zwei Arten von Unsterblichkeit. Die eine Art von Unsterblichkeit bedeutet wirklich der menschliche Körper, der altert nicht. Ja, oder so, man kann es das Altern sogar zurückdrehen. Also da bin ich nicht, das steht nicht in unseren Studien, dass der menschliche Körper nicht altert. Aber was in unseren Studien steht, und das ist die zweite Art von Unsterblichkeit, ist, dass unsere Körper, besonders die Körper unserer Kinder, also ich bin ein bisschen alt, ich bin 51, das muss ich mal sehen, wie lange das geht hier, aber meine Kinder sind so um die 10 Jahre, 7 Jahre, 9 Jahre, 12 Jahre. Und für die ist, wenn sie diese medizinischen Fortschritte, Technologien benutzen, mit hoher Wahrscheinlichkeit kriegen die eine Lebenserwartung von 120 Jahren. Also der Körper, ja. So. Und wenn du jetzt meinen Mittleren, du hast vorhin über deine Mittlere gesprochen, ja, mein Mittlerer, der ist 9 Jahre, Bennett heißt er, wenn der 120 wird, wenn das stimmt, was da prognostiziert wird, dann hat er jetzt noch 111 Jahre Zeit. Oder wir haben noch 111 Jahre Zeit, bis sein Körper stirbt. Und die Frage ist, schaffen wir es, die Menschheit, in den nächsten 111 Jahren etwas zu machen, was heute noch gar nicht geht, wo aber schon Milliarden investiert werden, nämlich quasi in einem Computer, in einer Maschine, ein menschliches Gehirn nachzubauen. So komplex dieses Ding da oben ist, nachbauen. Und wenn wir das geschafft haben, dann im zweiten Schritt das, was ich hier oben drin habe und mein Sohn da oben drin hat, zu kopieren in diesen Computer.
Downloaden, ne? Und wieder uploaden.
Brain Upload, genau, ja. Brain Upload. Wenn das schon möglich wäre, ist natürlich spooky, aber 111 Jahre ist eine ewige Zeit, ja, in der Computerbranche. Und wenn das möglich wäre, dann geht eben der Körper meines Sohnes mit 120, aber nicht sein Geist. Sein Geist bleibt. Der bleibt unsterblich. Also kurz gesagt, wirklich der erste unsterbliche Mensch, der lebt schon, den sehe ich heute Abend, weil den bringe ich heute Abend zu Bett. Ja? Und du auch, deine. Ja? Und was ich sagen wollte, dieser Randall Köhne und all die anderen, die sind total überzeugt davon, dass genau das passiert. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 110 Jahren das möglich ist, die ist total hoch. Ja?
Und da könnte man nachher ja fast von einer neuen Spezies sprechen. Also inwieweit wird auch das Robotik-Thema noch dazukommen? Wir sehen jetzt ja auch schon Elon Musk mit Technologie, die ans Gehirn angekoppelt wird im medizinischen Bereich. Das ist schon abgefahren, was da passiert.
Das ist abgefahren und übrigens vielleicht eine kleine Nebengeschichte zu diesem Elon Musk. Also du spielst ja auf Neuralink an. Mhm. Ja, das sind die eine Company, die Elon Musk gegründet hat, 5 Milliarden Dollar Bewertung im Augenblick. Die bohren Löcher im Kopf, stecken quasi Sensoren rein. Also ich sag das jetzt mal sehr, sehr, machen das schon gut, ja. Also durch diese Sensoren kannst du allein durch Denken kannst du einen Computer steuern, kannst schreiben, kannst Computerspiele machen, all das was. Eine meiner Firmen, aber wo ich beteiligt bin, von diesen 35, wo ich vorhin drüber geredet habe, die macht genau dasselbe, exakt dasselbe, aber ohne Löcher in den Kopf zu bohren. Die haben nämlich einen Sensor entwickelt, den legst du dir auf die Kopfhaut, also in so einem Stirnband, und der macht genau dasselbe.
Ohne Löcher ist besser.
Das ist natürlich besser, ja. Warum? Also wenn das auch so geht, warum willst du dir jetzt ein Loch in den Kopf bohren? Das ist ja Quatsch. Und die sind inzwischen 6 Milliarden US-Dollar wert. Die machen so ein Elefantenränder sozusagen, ja. Aber darum geht's gar nicht, sondern worum es geht, ist diese Bewertung. Diese Bewertung ist ja nicht ausgedacht, sondern die basiert darauf, dass die großen Investoren dieser Welt total daran glauben, ganz viel Geld in diese Technologie stecken und damit diese Technologie natürlich in die Welt treiben. Ja, also ich habe vorhin gefragt, ist es wahrscheinlich, dass das in den nächsten 110 Jahren passiert, wenn da permanent Milliarden in diesen Bereich reingesteckt werden, dann ist das sehr wahrscheinlich. Wenn es nicht passiert, dann wäre es unwahrscheinlich, aber es passiert gerade. Deshalb ist das, was du gerade sagst, sehr wahrscheinlich und du hast völlig recht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit müssen wir irgendwann drüber reden, ob da jetzt eine neue Spezies entsteht.
Ja, der Harari hat da davon auch gesprochen, der promotet ja auch gerade sein neues Buch, aber er sprach auch von Homo, ich weiß es nicht mehr, das nächste Homo-Ding.
Ja. Ich finde den Harald, also ich finde super gut, der ist ein ganz kluger Mensch. Ich finde das ein bisschen.
Nexus, ne? Ist das neue
Buch. Nexus ist halt das Buch, genau. Ja. Ich finde es ein bisschen, wie soll ich das sagen? Also er biegt immer dort, wo man die Wahl hat, ins Negative oder ins Positive abzubiegen, biegt er immer ins Negative ab. Und ich glaube, theoretisch, also es gibt einfach, wenn du das so prognostizierst, diese Entwicklung, gibt es einfach Situation, kommst du an so Weggabelungen und du weißt nicht, ob das jetzt ins Gute oder ins Schlechte geht. Das kannst du heute nicht prognostizieren. Und das hängt im Wesentlichen an deinem Menschenbild. Also wenn du das Menschenbild hast, ey, die Menschheit, seit es sie gibt, hat sich eigentlich ganz gut entwickelt. Ja, wir leben viel besser als unsere Großeltern und noch viel besser als die da im Mittelalter, im 30-jährigen Krieg und so weiter und so
fort. Das ist ja Factfulness, dieses Buch von Hans Rosling. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ne? Kann man hier auch nochmal in die Shownotes tun. Wunderbar.
Ja, genau. Ja, super, super nachgewiesen sozusagen auf Basis von Fakten, von sehr nachprüfbaren Kennzahlen, dass die Welt sich in einem positiven Trend befindet. Wenn du dieses positive Menschenbild hast und sagst, Mensch, ja, zwischendurch gibt's Kriege und zwischendurch hauen die sich auch mal die Köpfe ein, aber insgesamt geht's eigentlich in die positive Richtung. Dann hast du auch eine positive Prognose für diese künstliche Intelligenz und den Umgang der Menschen. Wenn du aber so ein negatives Bild hast, wenn du also deinen Mitmenschen eher das Böse zutraust, ja, nach dem Motto, ey, wenn die nicht mehr arbeiten müssen, wenn die Computer und die Roboter arbeiten, dann haben die viel zu viel Zeit und dann hauen die sich die Köpfe ein oder sitzen vorm Computer nur noch und werden dick und doof, dann hast du halt negatives. Dann glaubst du halt, dass das irgendwie negativ wird.
Und dann hast du auch eine self-fulfilling prophecy im schlimmsten Fall. Und so wie du es glaubst, wird es dann vielleicht auch, ne?
Naja, nun bist du ja nicht alleine auf der Welt. Ja. Das heißt, es kommt noch auf die anderen
aber zumindest an. Zumindest in deiner Welt, ne?
In deiner Welt ist das so, aber, und das macht mich dann wieder ein bisschen, also sehr optimistisch, selbst wenn wir 80 Millionen Deutsche oder 82 Millionen, wie viel wir gerade sind, alle sagen würden, ach, das ist ganz furchtbar, das wird alles ganz schlimm, ja, gibt's immer noch viel mehr als 8 Milliarden um uns herum, die sagen, ey, komm, lass uns Gas geben, das ist super gut, wir machen unseren Kindern eine bessere Welt. Und dann sind diese 80 Millionen, also 1% sozusagen, naja, wen, also uns kümmert das natürlich, aber die anderen kümmert das überhaupt.
Wie guckt ihr auf diese ganzen Raumfahrtprogramme? Elon Musk will ja zum Mars nach wie vor, wird natürlich auch hart diskutiert. Die einen sagen, Leute, wir haben genug Probleme hier, lass uns die erstmal lösen. Wir haben auch genug Ressourcen hier. Die anderen sagen, lass uns mal auf dem Mond eine Zwischenstation bauen, wird ja auch gerade drüber gesprochen. Was könnt ihr euch da vorstellen?
Naja, also ehrlich gesagt, was ich mir als Wissenschaftler vorstellen kann, darum geht's nicht, weil ich kann es nicht durchsetzen. Aber wir reden darüber viel in unseren Studien und führen Interviews. Und tatsächlich, Elon Musk ist ja so immer so ein bisschen forsch, ne? Also es ist schon so, dass vieles von dem, was der ankündigt, dann irgendwann kommt, aber meistens nicht zu dem Zeitpunkt, für den das angekündigt
hat. Ich weiß auch gar nicht, ob er die Tunnel noch bohrt. Da war nicht mehr viel zu lesen nachher.
Das weiß ich auch nicht, genau. Ja. Das bin ich nicht ganz sicher.
Nicht alles wird was, aber vieles.
Aber vieles, natürlich. Und also wirklich auch imposante Dinge, ja. Du hast wahrscheinlich auch dieses Video gesehen, wo diese Raketen, diese erste Stufe da irgendwie einfach wieder zurückkommen. Ja. Das ist natürlich irre, ja. Gut, aber was ich sagen wollte, du musst nicht unbedingt an jetzt den verrückten Elon Musk glauben, um eine Prognose zu machen, dass die Menschheit irgendwann auf dem Mars sein wird. Schau einfach auf die NASA. Die NASA Raumfahrt, also die größte, wichtigste Raumfahrtorganisation der Welt, die hat eine Roadmap to Mars. Und in dieser Roadmap to Mars, ganz am Ende, steht, wenn ich es richtig im Kopf habe, das Jahr 2100 oder 2120, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also irgendwie da steht, auf dem Mars gibt es die erste Stadt. Also die erste funktionierende, in sich funktionierende Stadt. Und bis dahin gibt es die Stufe und die Stufe und die Stufe und die Stufe und die Stufe. So. Und dann hast du das vor dir als Wissenschaftler, als Zukunftsforscher und denkst dir, aha, also erst das und dann das und dann das und dann das und dann das. Ja. Und ob die das jetzt wirklich 2120 oder erst 2200 schaffen, das weiß ich nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit das schafft, ist relativ groß. Bitte frag mich nicht, ob das Sinn macht. Ja. Ganz viele technologische Dinge machen erstmal, also erscheinen, wenn sie erfunden werden, als völlig sinnlos. Ja, gibt's ja die 1000 Beispiele irgendwie. Das erste Auto erschien den Droschkenkutschern völlig sinnlos. Der erste Zug, die erste Eisenbahn. Ja, fahre um Gottes Willen nicht mit, weil deine Seele bleibt zurück und dieses ganze Zeug. Ja, also wir dürfen aus meiner Sicht aus heutiger mit unseren heutigen Erfahrungen, den Erfahrungen der Vergangenheit, nicht einschätzen, ob das Sinn macht, auf den Mars zu gehen. Es wird, entweder die Menschheit findet einen Sinn darin, dann wird sie das machen, oder sie findet keinen Sinn darin, dann hört sie irgendwann damit auf.
Was mich nochmal interessieren würde, deine eigene Arbeit. Wie hat die sich verändert und was glaubst du, wie wird sie sich verändern?
Meine Arbeit hat sich die letzten 5 Jahre, seit wir uns das letzte Mal gehört haben, total verändert. Und das hat ein bisschen was mit Corona zu tun. In der Corona-Zeit hatten ja viele von uns die Chance, mal ein bisschen über sich nachzudenken und ein bisschen Zeit und so. Ging mir auch so. Das Ergebnis von diesem Nachdenken über mich und uns hier bei To Be Ahead in dem Zukunftsforschungsinstitut ist folgendes. Wir haben bis 2020, haben wir 18 Jahre lang für große Unternehmen gearbeitet. Also wir haben eine geniale wissenschaftliche Methode, da lege ich meine Hand dafür ins Feuer, die ist super, weil die in der Lage ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit und Präzision die nächsten 5 bis 10 Jahre zu prognostizieren. Das Blöde an dieser Methode ist, dass sie ziemlich komplex ist, also umfangreich. Mhm. So ein Projekt dauert ein halbes Jahr und kostet 500.000. Ja? Mhm. Das können sich also nur die Riesenunternehmen leisten, also die Konzerne oder Sparkasse oder irgendwie so. Mhm. Ja? Und die ganzen Mittelständler, die kleinen Unternehmen, die mittleren Unternehmen, die Selbstständigen, die können sich das einfach nicht leisten. Und ich habe damals in der Corona-Zeit, also deshalb haben wir bis zur Corona-Zeit nur für die großen Konzerne und die Vorstände und sowas gearbeitet. Und mir ist eine Sache klar geworden in der Corona-Zeit, nämlich, dass mir das nicht reicht. Ich lebe ein tolles Leben und fahre von einem Vorstand zum nächsten und erzähle dem, wie die Zukunft wird. Alles nett. Aber viel wichtiger für mich persönlich ist es mir, dass ich ganz Millionen von Menschen, Selbstständigen, Kleinunternehmern, irgendwann Schülern, Studenten, also Menschen eine Methode an die Hand geben kann, mit der sie jeweils den bestmöglichen nächsten Weg, die nächsten 5 Jahre für sich planen können. Seit dieser Corona-Zeit haben wir sehr, sehr viel Zeit und auch Geld natürlich reingesteckt, um diese Methodik, diese große Methodik so klein zu machen, so herunterzubrechen, in kleine Formate, irgendwelche Mentoring-Programme, in ganz kleine Preise, damit das halt sich jeder leisten kann. Und inzwischen sind wir da und haben viel, viel mehr Kunden als jemals zuvor. Warum? Weil wir halt viele kleine und mittlere Kunden haben, die dann in diesen Mentoring-Programmen sich ihre beste Zukunft entwickeln. Und also ich bin sozusagen auf dem Weg seit Corona, in den letzten 5 Jahren, eigentlich, ich will das jetzt nicht übertreiben, aber eigentlich erfinden wir Zukunftsforschung neu. Weil Zukunftsforschung weltweit war ja nur auf die Elite, auf die Vorstände und die oberen 10.000 ausgerichtet, ja.
Die sich
nur
das halt leisten konnten, ne?
Ja, genau. Und inzwischen, also wir demokratisieren gerade die Methodik von Zukunftsforschung. Inzwischen, wir machen das so, dass das jeder sich anbietet. Mein Traum, das habe ich noch nicht geschafft. Mein Traum ist, dass es in der Schule ein Schulfach Zukunft gibt, mhm. wo alle Schüler, egal ob aus arm oder reich oder wie auch immer, wo alle Schüler lernen, diese Methodik, der muss ja nicht studieren dafür, das kann ja jeder verstehen. Ja, das ist einfach eine Methodik, mit der du feststellen kannst, wie werden wahrscheinlich die nächsten 5 Jahre mein Umfeld, wie wird das Umfeld aussehen, was ist dann zweitens meine Idealpositionierung, also was ist meine bestmöglich erreichbare, wir nennen das Zukunfts-Ich, und drittens, was ist der Weg dahin? Und wenn das die Menschen, die Schüler schon in der Schule lernen würden, dann bin ich überzeugt, hätten wir ganz viele Probleme und Diskussionen, die wir im Augenblick in diesem Land haben, hätten wir einfach nicht, weil jeder ziemlich genau wissen würde, was er machen muss, um sich selber ein besseres Leben zu organisieren. Ja? Das ist mein Traum. Beim Schulfach, beim kostenlosen Schulfach sind wir noch nicht. Im Augenblick haben wir das Schulfach für Erwachsene sozusagen, ja, also Mentoring-Programme, die ein bisschen Geld kosten, aber eben so, dass es bezahlbar ist. Und jetzt sind wir auf einem echten Weg und wir sind, jedenfalls so wie ich das überblicke, tatsächlich in der Welt das erste und bisher einzige Zukunftsforschungsinstitut, was irgendwie diesen Weg gefunden hat, dahin zu gehen. Und da bin ich sehr,
also einerseits. Ihr disruptet euch selbst.
Genau. Weil es ist natürlich ein harter Weg, wie wenn du als Erster einen Weg gehst, dann musst du immer irgendwelche Steine aus dem Weg räumen und irgendwelche Gestrüpp zerschlagen, ja. Aber es ist ein wahnsinnig erfüllender und sehr, 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 sehr glücklich machender Weg.
Also sagen wir mal, ich höre jetzt hier zu bei diesem Podcast und überlege, aus der Festanstellung rauszugehen, ein eigenes Business zu gründen, und mein Traum wäre ein tolles Business, das floriert und das stabil ist und zukunftsfähig, dann könnte ich mit euch sprechen und dann würde ich mit dieser Methode mir wahrscheinlich die Trends anschauen, die mein Business betrifft, ne?
Genau. Wir würden dich in ein Mentoring-Programm reinnehmen. Das dauert, du kannst dir aussuchen, ein halbes Jahr oder 12 Monate oder ein Jahr. Und du würdest genau diese 3 Schritte, die ich gesagt habe, wie entwickelt sich meine Branche, meine Kompetenzen, meine Finanzen, all dieses Zeug, wie entwickelt sich mein Umfeld als erstes, zweitens, was ist für mich drin, wie groß ist überhaupt der Möglichkeitenraum, welche Wege kann ich gehen, und am Ende, was ist der Weg? Und dafür brauchst du etwa, naja, wenn du schnell bist, brauchst du 3 Monate, um dir einen Plan zu machen, dann geht's in die Umsetzung, wenn du langsam bist, brauchst du 6 Monate, ja, dann geht's in die Umsetzung. Und bitte, und das ist meine, weil du gerade das Beispiel genannt hast, dass ein Angestellter zum Selbstständigen werden will, bitte nicht zu zeitig festlegen. Also wenn du vorher, bevor du sowas machst, bevor du dein Zukunftsbild analysierst, schon weißt, was am Ende rauskommen soll, nämlich die Selbstständigkeit, dann ist das nicht gut. Es reicht schon, wenn du einfach nur, wie soll ich sagen, nicht ganz zufrieden bist mit deinem heutigen Zustand, mit deinem angestellten Zustand. Wenn du sagst, Mensch, da muss doch noch mehr gehen. Hm. Das ist der Startpunkt, ja. Und ob dann am Ende rauskommt, dass du den Job
offen, ne?
Und bei einem anderen Unternehmen angestellt bist oder dich selbstständig machst oder eine Weltreise machst oder dich um deine Kids kümmerst mal ein Jahr oder dies oder jenes, das überlässt dem Prozess. Das kommt, dafür gibt's diese Methodik. Das musst du nicht vorher festlegen.
Das heißt, du bist auch selbst wahrscheinlich sehr offen für verschiedene Zukünfte, in die du dich ja auch selbst entwickeln kannst. Kannst du dir auch vorstellen, irgendwann mal was ganz anderes zu machen?
Total. Also ehrlich gesagt, ich glaube, dass die, ich mache das jetzt hier seit 23 Jahren mit diesem Institut. Also klar, wenn du eine Firma, also ein Institut als Firma aufbaust, dann sagst du nicht nach 5 Jahren so, jetzt schließe ich wieder zu, jetzt mache ich was komplett anderes, sondern du versuchst das weit zu, ja. Aber das, was ich in den letzten 23 Jahren gemacht habe, ist, dass ich immer etwas Neues, also immer eine Neuerfindung von mir selbst quasi rangebaut habe. Ja, also als erstes, ich habe vor 23 Jahren angefangen, einen Zukunftskongress zu organisieren. Den gibt's jetzt jedes, also seitdem jedes Jahr, im nächsten Jahr zum 24. Mal. Da war ich erstmal Kongressorganisator. Dann kamen Leute, Teilnehmer aus dem Kongress kamen zu mir und sagten, Mensch, wir wollen mal unseren Vorstand von irgendwas überzeugen, hast du mal ein bisschen Papier? Also, auf gut Deutsch gesagt, ja, hast du mal eine Studie? Habe ich gesagt, nee, habe ich nicht, kann ich sie aber machen. Da haben wir eine Studienabteilung rangebaut, ja. Und dann kamen einige, die sagten, Mensch, wir wollen das mal, was ihr hier diskutiert auf dem Kongress, wir wollen das mal übersetzen in unsere Produkte. Kannst du mal kommen zum Workshop? Da habe ich eine Consulting-Abteilung rangebaut. Ein paar Jahre später kamen einige an und sagten, Mensch, das stimmt ja, was du vor 10 Jahren prognostiziert hast, das ist ja wirklich eingetreten. Kannst du mir mal einen Tipp geben, wo ich investieren soll? Ich habe jetzt ein bisschen Geld, wo soll ich mein Geld reinstecken damit und so weiter? Und dann dachte ich mir, Mensch, jetzt gründest du einfach einen Investmentfonds und lässt die bei dir sozusagen in den Fonds und du investierst. Und inzwischen haben wir 3 Investmentfonds. Also was ich damit sagen will ist, ich habe so das Gefühl, dass ich diese Neuanfänge, die natürlich auch für mich wichtig sind, total, dass ich die sehr, sehr gut angliedern kann quasi an das, was so der Kern ist, nämlich diese Zukunftsforschung. Also als ich vor 23 Jahren angefangen habe, hättest du mir da gesagt, du wirst irgendwann mal 3 Investmentfonds leiten und managen, hätte ich gesagt, du spinnst, ich habe doch mit Banking, mit Investmentbanking nichts zu tun, ja. Aber so läuft das Leben. Und natürlich kann ich mir total vorstellen, das Nächste, was ich mir im Augenblick sehr, sehr gut vorstellen kann, ist dieses To Be Ahead, dieses Zukunftsforschungsinstitut, das größte in Europa, aus dieser europäischen Limitation herauszubringen. Nach Dubai oder Riyadh oder Silicon Valley. Ich meine, Silicon Valley ist vielleicht ein bisschen nicht richtig. Die sind da selber Zukunftsdenker. Die brauchen vielleicht jetzt kein Zukunftsforschungsinstitut.
Das ist Teil der Companies, ne?
So diese, genau. All der DNA der ja. der Companies. Aber also klar, dieses Neuerfinden des eigenen Ichs und sich immer wieder aller aller drei, vielleicht aller fünf Jahre, sich ein neues Zukunfts-Ich zu setzen, was es dann zu erklimmen, zu entwickeln gibt. Das ist ganz tief in mir drin und das bringe ich nicht nur anderen bei mit dieser Methodik, sondern das mache ich natürlich auch für mich selbst.
Was kannst du jungen Menschen mitgeben, die noch viel vor sich haben? Wie wird man erfolgreich?
Ich komme zurück auf das, was ich schon mal angedeutet habe. Erfolgreich wird man, indem man sich verbindet mit den Dingen in der Welt, die gerade am stärksten wachsen. Ich sag das mal, nicht alles hat mit Geld zu tun, ja. Und bitte, ich will jetzt nicht so rüberkommen, als würde ich jetzt sagen, irgendwie das Geld verdienen sei das Wichtigste der Welt. Ist es nicht. Aber es lässt sich so gut erklären mit Geld. Du hast in der Welt Bereiche, die von ihrem Wert her, von ihrem Geldwert her, sich nicht groß bewegen. Also beispielsweise hier, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber neben mir steht hier ein Stuhl. Ja, dieser Stuhl hat sich seit 200 Jahren nicht groß verändert. Also wenn du jetzt in eine Stuhlfabrik investieren würdest, okay, Wachstum, weiß ich nicht. Dann gibt's Bereiche, andere Bereiche, die entwickeln sich ein bisschen. Immobilien beispielsweise. Ja, wir kommen gerade aus einer Phase, inzwischen hat es ein bisschen abgeklungen, aber wir waren vor ein paar Jahren in einer Phase, da hast du in 2 Jahren hat sich der Wert von Immobilien verdoppelt.
Ja.
Okay. Dann hast du in 2 Jahren eine Verdoppelung deines Wertes. Im selben Zeitraum, in den gleichen 2 Jahren, haben sich die Deep Tech Investments, also die Investments in Technologiefirmen international, ich habe vorhin ein paar gesagt, ja, Quantencomputer, Kernfusion, Cryopreservation und sowas, haben sich verzehnfacht im selben Zeitraum. Und exakt auch im selben Zeitraum, nämlich in 2 Jahren, hat sich in einer bestimmten Nische, in einer bestimmten Bubble, nämlich bei den Kryptowährungen, es gab mal 2 Jahre, da hat sich der Wert von Bitcoin und Ether verhundertfacht. Was will ich damit sagen? Wenn du wachsen willst, wenn du hast gesagt, erfolgreich sein, ja, wenn du wachsen willst, dann ist deine Aufgabe aus meiner Sicht, dich als Person zu verbinden mit den Bereichen in dieser Welt, die gerade in den nächsten Jahren, wenn du es prognostizieren kannst, am schnellsten wachsen. Und dann gibt's Menschen, die sind eher auf Risiko, die gehen dann in die Bereiche, wo sie glauben, dass es sich verhundertfacht. Das ist aber Hochrisiko, das kann eintreten, muss aber nicht. Dann gibt's diejenigen wie mich, die sich verbinden mit den Bereichen, wo sich's verzehnfacht, weil sie sagen, und das ist relativ, also da habe ich eine Wahrscheinlichkeit dahinter. Das ist keine Garantie, keine 100%, aber ich kann das mit meinem rationalen Wissenschaftlerhirn, kann ich das begreifen, wahrscheinlich. So, damit verbinde ich mich. Da tue ich mein Geld rein, da tue ich mein Wissen, da baue ich Kompetenz auf und so weiter. Und dann gibt's Menschen, die eben ein bisschen mehr auf Sicherheit sind, die verbinden sich eben dann mit den Bereichen, wo sich's nur in Anführungsstrichen verdoppelt. Immobilien, ja. Und dann gibt's die Masse der Menschen, die davon noch nie was gehört hat, die macht gar nichts.
Macht so weiter.
Ja, das ist so. Und das war jetzt vielleicht ein bisschen abstrakte Antwort, aber die Antwort auf deine Frage, was muss ich tun, um erfolgreich zu werden, ist, verbinde dich mit den Dingen in dieser Welt, die in den nächsten Jahren am stärksten wachsen. Das ist, dann wirst du mitwachsen. Und ja, um herauszufinden, was die Dinge sind, komm zu uns. Das ist unser Job. Das machen wir jeden Tag, dass du prognostizierst.
Wenn man dir so folgt und deine Beiträge liest oder Videos sieht, dann merkt man, dass du immer unter Strom stehst. Du bist ja auch begeistert von dem Thema. Ne? Du bist da voll drin und bist neugierig. Aber das kostet auch viel Energie. Und du arbeitest bestimmt nicht wenig. Wie schaffst du das, dieses Pensum zu meistern?
Das Verrückte ist, es gibt wahnsinnig viel Energie. Also ja, natürlich. Es kostet Energie, ja, na klar. Aber du bekommst so viel Energie, wenn du dich jeden Tag, wie wir, meine Kollegen und ich, wenn du jeden Tag Interviews führst mit den Menschen, die da gerade, was weiß ich, irgendwo auf der Welt gerade irgendwas Neues machen, dann und das nicht nur einen Tag, sondern jeden Tag. Wenn du die kennst, wenn du die inzwischen nach 23 Jahren so einige der echten geilen Vordenker dieser Welt in deinem Handy hast.
Das ist ja auch ein Privileg, ne?
Super, das ist ein super Privileg. Ne? Ja. Dann kriegst du Energie. Du sammelst jeden Tag von denen Energie und kannst sie dann weitergeben an andere. Ja, das ist Energie ist so ein Geben und Nehmen Geschäft eigentlich. Also jedenfalls nach meiner Interpretation. Und deshalb ist deshalb ist es gar nicht so, dass ich viel, ich gebe viel Energie, aber wahrscheinlich bekomme ich viel mehr Energie als ich.
Das muss man auch lernen, ne? Sie zu holen, dass man sie nicht nur gibt, sondern dass man sie auch immer wieder bekommt. Das ist wichtig, ne?
Das ist eine Selbstmanagementaufgabe. Ja. Kommt nicht von allein. Also vielleicht kommt sie mal zufällig irgendwo von allein. Aber jetzt kommen wir zurück zu deiner letzten Frage, also zu deiner, die Frage davor. Weil ich hätte auch antworten können, das Wichtigste, um erfolgreich zu werden, ist, hole dir Energie. Sorge dafür, dass du jeden Tag mehr Energie von deiner Umwelt bekommst, als du rausgibst. Das ist, wie gesagt, die meisten von uns, ich weiß nicht, wird euch wahrscheinlich ähnlich gehen, die das jetzt hören. Die meisten von uns haben ein Umfeld, wo sie nicht so viel Energie bekommen. Jedenfalls nicht automatisch. Ja, dann musst du dir eben dein Umfeld bauen. Dann musst du dir eben deshalb sage ich Managementaufgabe. Das ist eine Aufgabe, das ist eine Arbeit, dass du dir ein Umfeld schaffst, dass du jeden Tag mit Menschen in Kontakt bist.
So eine Infrastruktur, ne? Muss man sich da aufbauen.
Richtig. Ja, ja. Dass du jeden Tag von Menschen hörst und ich sage dann immer, also in meinen Mentoring-Gruppen sage ich immer, passt auf, eine der ersten, also ganz am Anfang in diesem Mentoring-Programm, eine deiner ersten Aufgaben ist, finde einen Weg, wie du jeden Tag mehr Informationen von solchen Energiegebern, also wir nennen das Growth Mindsets, in deinen Kopf reinbekommst, mehr als von sogenannten Fixed Mindsets, also Energieklauern sozusagen. Ja. Und mehr heißt eben über 50%. Ich sage dann immer 70, sagen wir mal 70%. Ja, 70% Informationen von Growth Mindsets. Und dann gucken die mich mit großen Augen an und sagen, wie soll das gehen? Die habe ich ja nicht zu Hause und die habe ich auch nicht im Fußballverein und im Kirchenchor und was weiß ich wo. Und dann sage ich so, jetzt setzt du dich hin und jetzt machen wir dein Social Media Profil. Jetzt schmeißen wir all die aus deinem Social Media Profil oder deine, den du folgst, schmeißen wir all die raus, von denen du keine Energie kriegst. Und nimm die rein, der eine Energie kriegst. Und das ist die einfachste, das kann jeder. Das kann jeder, das so der das jetzt hier hört.
Haushalten, heute Abend. Ne? Auch mit der Energie. Ja.
Genau.
Finde ich einen sehr wichtigen, einen guten Tipp. Und ist auch so naheliegend, aber irgendwie sieht man es dann auch nicht, wenn man nicht drauf achtet. Angenommen, du würdest den DeLorean vor der Tür stehen haben. Für die Jüngeren, das war mal so eine Zeitmaschine in so einem Film. Ich habe das wirklich auf dem Vortrag, hatte ich eine Folie mit dem DeLorean. Das war in der Schule, die wussten nicht, was das für ein Auto ist. Du weißt das natürlich. Du kannst in die Vergangenheit reisen oder in die Zukunft. Wo fährst du hin und warum?
Also erstens, ich erzähle gleich, wohin ich fahre, aber ich musste dem DeLorean eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ich habe gesagt, meine Kinder sind 7, 9 und 12 Jahre. Ich habe neulich mit dem zurück in die Zukunft geschaut, also diesen Film geschaut von damals mit dem DeLorean. Und die haben so, oh, Gen.
Ja, ja.
So, bei mir ist das Herz aufgegangen. Ich fand das, oh, das ist der Film.
Und Teil 2, der Zukunftsfilm, davon gibt's ja tatsächlich auch schon vieles. Der Schuh kam irgendwann, dann diese Hologramme kamen. Ja.
Ja, ja. Naja, also nicht alles, was unsere Generation jetzt so toll findet, das, egal. So, aber deine Frage, wohin würde ich fahren? Eindeutig in die Zukunft. Also ich finde Vergangenheit spannend, aber Zukunft finde ich einfach spannender. Und wenn du jetzt fragst, in welches Jahr sozusagen?
Das ist nämlich eine spannende Frage. Wie weit hinaus geht es?
Also, ich würde sagen, also natürlich ist es, finde ich, spannend, irgendwie 200 Jahre und dann gucken, gibt es uns Menschen noch oder sind das nur noch Roboter oder leben wir Menschen dann in irgendwelche Reservaten und die Roboter machen alles.
Am besten schon mal einen Helm aufsetzen, wenn es losgeht.
Genau, es ist spannend. Aber ich würde trotzdem einen anderen Zeitpunkt nehmen. Und zwar, ich finde, Und vielleicht, also die meisten, die das jetzt hier hören, werden dafür gar keine Zeitmaschine brauchen, weil ihr werdet das noch erleben. Ich bin gespannt auf den Zeitpunkt, an dem die Welt zum ersten Mal mehr Energie zur Verfügung hat, als sie verbraucht. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, die Technologen, die rechnen so 2040, 45, die Pessimisten 2050 damit. Das werden viele von euch noch erleben. Warum sage ich das? Weil wir in unseren Studien, wir haben, also als wir über Energie und wie entwickelt sich das geredet haben oder geschrieben haben, haben wir nach Vorbildern, nach Vorlagen gesucht. Also hat schon mal jemand drüber nachgedacht, welche Auswirkungen es auf die Welt haben würde, wenn es mehr Energie gibt ständig, als die Welt verbrauchen kann. Ja? Und eines der ganz wenigen Muster, Beispiele, die du dann findest für eine ausführliche Beschreibung einer Welt, in der mehr Energie da ist, als man so brauchen kann, ist Raumschiff Enterprise.
Ja.
Da gibt es Energie, als du verbrauchen kannst. Und was ist die Folge davon? Die Folge davon ist, dass es kein Geld gibt. Warum? Weil du brauchst kein Tauschmittel, weil du kannst ständig alles herstellen. Ja, Replikator und so weiter und so fort. Und das, also bitte nehmt das jetzt nicht als wissenschaftliche Prognose. Das ist keine wissenschaftliche Prognose.
Aber welches Jahr, Sven?
40 das Geld ausstirbt, das wollte ich nicht sagen. Ja? Aber das zu sehen, was die Menschheit anmacht, wenn genügend Energie, jeder genügend Energie hat, es nichts mehr kostet und du quasi alles herstellen kannst, das würde ich gerne mal sehen.
Und in welches Jahr reist du?
Ich glaube, um sicher zu sein, dass es auch wirklich eingetreten ist, 2050.
2050?
Ja, nicht weit weg. Wahrscheinlich, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, kriege ich das auch ohne Zeitmaschine hin.
Letzte Frage von dreifachem Vater zu dreifachem Vater. Was wird für unsere Kids jetzt wichtig? Es gab dieses virale Video von Jack Ma, ist auch schon ein paar Jahre her, ne? 2-3 Jahre, als es das gab, ne? Was wir den Kindern nicht mehr beibringen sollten, was wir ihnen beibringen sollten, ne? Dass es mehr um Empathie und diese Kreativität, Co-Kreation geht, haben wir heute auch ein bisschen drüber gesprochen. Aber so von Vater zu Vater, was ist dir wichtig, wenn du deine Kids siehst und ihnen auch was mitgeben willst?
Also, ich gebe dir eine wissenschaftliche Antwort und eine sehr menschliche. Die wissenschaftliche Antwort ist, wenn du verstehst, also wenn unsere Kinder verstehen, wie menschliche Intelligenz funktioniert, wie künstliche Intelligenz funktioniert, wie das Zusammenleben von Gesellschaft, also Menschen in Gesellschaft funktioniert und wie Wirtschaft funktioniert. Wenn die diese vier Dinge verstehen, dann sind sie aus meiner Sicht sehr, sehr gut vorbereitet auf das, was da kommt in dieser Welt. Dann können sie immer reagieren. Ja? Und entsprechend würde ich dann meinen Kindern sagen, naja, schau dir an, vielleicht machst du ein bisschen Psychologie oder Hirnforschung, also um zu verstehen, wie der Mensch so tickt. Vielleicht, also mach unbedingt selbstverständlich irgendwie KI und so Zeug, um zu verstehen, wie künstliche Intelligenz tickt, mach irgendwas Managementmäßiges, um zu verstehen, wie Wirtschaft funktioniert, und mach irgendwie sowas wie Philosophie oder, ja, Politik ist jetzt ein bisschen schwierig, aber egal, also irgendwie sowas, um Gesellschaft zu verstehen. Und dann hast du ein Grundverständnis, das trägt sich über die Zeit. Das ist so die wissenschaftlich nüchterne Antwort auf die Frage. Die Antwort des Vaters ist, entwickle eine Leidenschaft. Mach einfach das, was du richtig geil findest. Finde eine Nische, finde irgendetwas, wo du besser bist als andere oder die Chance hast, besser zu sein als andere, wo du, wenn du sehr ambitioniert bist, wo du Weltklasse sein kannst, ja, aber es muss ja nicht immer Weltklasse sein, es reicht ja auch nur in deiner Region sozusagen irgendwie ganz vorn zu sein. Also irgendetwas, wofür du wirklich Leidenschaft entwickelst und wo du Glücksgefühle, wo du Siegeserlebnisse hast, finde das. Und ob das jetzt das Kochen ist oder ob das die Mathematik ist oder ob das der Sport ist oder ob das was auch immer, das ist
der Podcast.
Der Podcast, ja, selbstverständlich. Ja. Ja, genau. Und wenn du das gefunden hast, dann mach einfach und mach so lange, wie es dir Spaß macht, weil jetzt unsere Kinder, ist ja nicht mehr so wie bei uns oder wie bei mir damals, dass noch gesagt wurde, du musst am Anfang deines Lebens irgendwas lernen und dann machst du das dein ganzes Leben lang als Arbeit bis Ente und dann gehst du in Rente. Das ist ja Quatsch.
Dann hast du es geschafft.
Ja, dann hast du es geschafft. Genau, dann setz dich in die Sonne und warte. Also unsere Kinder werden mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn sie dann irgendwie aus der Schule raus sind oder Studium oder weiß ich nicht, was sie da alles machen, dann werden die wahrscheinlich 5 Jahre irgendwas machen, Arbeit oder was auch immer sie machen, und dann werden sie feststellen, ey, die Welt hat sich so schnell weiterentwickelt, Technologie, jetzt muss ich aus diesem Job, den ich da mache, sowieso wieder raus und was Neues lernen. Und mit raus meine ich jetzt nicht in den Wochenende 2 Weiterbildungstage, sondern ich meine ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr nochmal auf die Schule, auf die Uni, wo auch immer sie waren, und hier oben die Festplatte rebooten, und dann kann ich wieder rein. Also das heißt, das Leben unserer Kinder, das Erwerbsleben unserer Kinder wird nicht so sein wie das unserer Eltern, sondern das werden so 5-Jahres-Abschnitte sein. Wenn es hochkommt, mal 8 oder sowas. Ja. Und wenn du das vor dir hast, als und das halt 120 Jahre lang, ja, und wenn du das vor dir hast, dann musst du am Anfang das Drama rausnehmen. Dann musst du dieses Drama rausnehmen, um Gottes Willen, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen für mein Leben. Keines unserer Kinder trifft irgendwelche Entscheidungen für ihr Leben. Also mach einfach das, was dir Spaß macht.
Ja. Vielen, vielen Dank, Sven, für diese, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Einschätzungen, Perspektiven, Meinungen auch, ja. Forschungsergebnisse. Es steckt da ganz viel drin, wenn man sich mit dir unterhält. Das ist sehr wertvoll. Vielen Dank, dass du das so offen teilst, so großzügig. Und von daher auch dir und euch auf eurer Reise weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, dass wir nicht erst wieder in 5 Jahren sprechen.
Lass es uns eher machen, ja.
Wir müssen die Zyklen ein bisschen enger ziehen.
Genau, genau. Du, auch dir vielen Dank, Gabriel. Es war ein tolles Gespräch. Vielen Dank für diese tollen Fragen. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
Mir auch. Nächstes Mal machen wir das mal vor Ort. Dann treffen wir uns auf irgendeiner schönen Veranstaltung, setzen wir uns mal auf die Bühne und führen das nächste Gespräch. Bis dann erstmal dir alles Gute, bleib gesund, ne? Und bis bald.
Danke, du auch. Bis bald.
Ciao, danke, ciao. Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Sven Gabojanski. Folgt ihm mal auf LinkedIn, schaut euch die Website an. Ihr findet alles hier in den Shownotes. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann seid so gut. Geht jetzt in eure Podcast-App und bewertet den Podcast bitte mit 5 Sternen. Ist schnell gemacht und hilft mir wirklich sehr, denn wir haben noch einiges vor. 2025 wird ein interessantes Jahr. Da könnt ihr euch jetzt schon mal anschnallen. Wenn ihr mit an Bord kommen wollt, wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt, sei es jetzt auch als Podcast-Partner oder auch in Form eines Events, auf dem wir einen Podcast live aufzeichnen können, dann kommt gerne auf mich zu, schreibt mir über LinkedIn oder über meine Webseite gabrielrath.com. Dort seht ihr auch, was ich sonst noch so treibe. Ich bin als Keynote-Speaker unterwegs und auch als Moderator und auch als Sparringspartner für das ganze Thema Storytelling, Personal Branding. Kommt gerne auf mich zu, ich freue mich von euch zu hören. Und wir hören uns dann nächste Woche Dienstag schon wieder. Wir bleiben auf jeden Fall bis Ende des Jahres noch im Doppelfolgenmodus. Und dann gehen wir wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres wieder in den altbewährten Modus mit einer Folge am Freitag. Und abschließend sei auch heute nochmal auf unsere Spendenaktion hingewiesen, die Eisbademeisters. Wir gehen jede Woche Freitag in die eiskalte Ostsee. Das machen wir, weil es uns wirklich Spaß macht und unserer Gesundheit gut tut, aber wir sammeln damit auch Spenden. Die ganze Initiative haben wir Eisbademeisters genannt. Das geht gut ins Ohr, bleibt hängen. Und wir haben das Ganze eben auch zu einer kleinen Brand entwickelt. Schaut euch das bitte mal an auf eisbademeisters.de. Dort gibt es nochmal so Hintergrundinfos zu unserer Aktion. Wir sammeln jedenfalls Spenden aktuell für den Verein Rostocker 7 e.V. Und unser Ziel sind 7.000 Euro bis Weihnachten, denn wir wollen damit Weihnachtsgeschenke kaufen, die an Kinder gehen sollen aus finanziell schwachen Familien hier in Rostock. Das Thema Kinderarmut wird gerade riesengroß und das bedrückt mich sehr als Familienvater auch und wir wollen damit was Gutes tun. Beteiligt euch bitte, unterstützt unsere Aktion, geht auch gern sonst direkt auf unsere Spendenseite auf www.99funken.de/forthekids. 4 als Zahl und dann The Kids. Also 99funken.de/forthekids. Vielen, vielen Dank. Sagt's gern weiter. Bleibt gesund und bleibt connected.